Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti und einer Sonderfolge unseres Kulturpodcasts, den ihr immer wöchentlich am Donnerstag neu hört. Und wir führen aber hier in diesem Podcast schon seit 2022 ein langes Gespräch, das sich immer wieder fortsetzt. Am Anfang konnten wir das gar nicht uns ausmalen, dass dieses Gespräch so lang andauern würde. Wir haben im Jahr 2022, kurz bevor Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, den Musiker Jan Müller von Tokotronic eingeladen, weil nämlich damals wir dachten, nie wieder Krieg heißt das aktuelle Album, können wir vielleicht genau kurz vor dieser drohenden Gefahr einer erneuten Eskalation darüber sprechen, was so ein Albumtitel eigentlich bedeutet. Dazu eingeladen haben wir den Autor und Musiker Juri Gurschi und die beiden haben sich unterhalten mit uns natürlich damals und eigentlich schon in der Befürchtung, dass eine kriegerische Eskalation bevorstehen könnte, aber auch noch ein bisschen in der Hoffnung, dass es sich vielleicht abwenden lassen würde. Dann haben wir zwei Wochen später, nach dem 24. Februar 2022, dieses Gespräch unter der Überschrift doch wieder Krieg weitergeführt, genauso auch zum ersten Jahrestag im vergangenen Jahr und so stand aber auch in diesem Jahr nämlich dann die Frage an, führen wir das Gespräch weiter oder kann man an dieser Gesprächsreihe ganz gut sehen, wie Aufmerksamkeit langsam abebbt und solche Reihen dann irgendwann aufhören und dann haben wir von Lakonisch Elegant gedacht, diese Reihe soll auf gar keinen Fall aufhören und wir werden beide Musiker wieder einladen und dieses Gespräch fortsetzen und so freue ich mich, dass heute und das erste Mal innerhalb dieser Folge von Gesprächen richtig beide gleichzeitig auch mit mir in diesem Fall im Studio sind. Herzlich willkommen Jan Müller, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Und hallo Juri Gurschi, schön, dass du auch da bist.
Ich danke auch für die Einladung, schön hier zu sein.
Ihr kennt euch ja eigentlich jetzt schon seit Jahren über diese Gespräche und ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch auch Kontakt hattet. Habt ihr euch eigentlich jemals gesehen?
Kontakt haben ja gesehen, nicht. Das ist jetzt das erste Mal tatsächlich.
Genau, und das ist auch schön, das ist ja irgendwie so... Seit der Pandemie hat sich das ja noch verstärkt, immer diese virtuellen Bekanntschaften und... Gut, ja, das ist schön, dass wir uns sehen.
Als ich gerade schon geschildert habe, dass es die Frage war, auch in der Redaktion von Deutschlandfunk Kultur, woher dieser Podcast stammt, machen wir dieses Gespräch jetzt weiter oder nicht und wie gehen wir damit um, dass sich Jahrestage immer so anfühlen wie so ein Auftrag, sich um etwas zu kümmern, nochmal draufzuschauen, während den Rest des Jahres da so ein bisschen auch aus vielen Gründen, über die man natürlich auch sprechen könnte, immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit hingerät. Wie war das denn für euch? Also die Frage, führt man das Gespräch weiter?
Ich finde es gut, dass wir es wieder machen, auch, dass wir es tatsächlich jetzt alle zusammen machen in einem Raum und ich sehe das auch unter anderem auch ganz pragmatisch, weil ich glaube, dass es tatsächlich für einige Leute wahrscheinlich wird auch ein Grund sein, wieder daran zu erinnern, was da gerade noch immer noch los ist, also seit zwei Jahren, eigentlich seit 10.
Ja, anders als Juri, der ja wirklich... tiefgehende Kenntnisse hat dadurch, dass du eben aus der Ukraine stammst, Juri, frage ich mich natürlich jedes Mal so ein bisschen, bin ich kompetent und ist es nicht ein bisschen auch ein Zufall, dass unser Album Nie wieder Krieg hieß, das kurz vor dem Krieg erschienen ist und dass wenn wir es ein halbes Jahr später veröffentlicht hätten, eben nicht so gehießen hätte. aber andererseits fand ich das Argument für mich sehr schlagend, dass es ja schlimm ist, dass so eine Gewöhnung an solche Ausnahmezustände, an Krieg, an dieses Verbrechen, was dort jeden Tag stattfindet, eintritt, dass ich dachte, nein, also wir sollten das natürlich fortführen. Und ich versuche dann meinen Blick so ein bisschen darauf zu richten, wo ich mich vielleicht kompetent fühle und nicht Bewertungen dort zu fällen, wo ich sie nicht fällen kann.
Die Idee damals war ja auch, dass wir mit Künstlern sprechen, weil wir ein Kulturpodcast sind und weil aber immer natürlich in solchen Situationen die große Frage ist, was kann man denn tun oder hat man mit etwas was zu tun oder wie aktivistisch oder positionsbeladen muss denn eigentlich auch die Arbeit eines Künstlers sein, wenn eine große Krise in der Welt passiert? Deswegen auch natürlich diese Zusammenstellung und auch eine Frage, die sich so im Lauf der Gespräche der letzten Jahre weiterentwickelt hat. Ich würde mal sagen, zum Start hören wir doch mal in die Gespräche der letzten Jahre. letzten, muss man jetzt sagen, Jahre rein. Ihr hört immer zwei Takes aus dem Gespräch vor dem Beginn des Angriffskrieges, dann kurz danach und dann vor einem Jahr. Und vielleicht finden wir da ja oder ihr auch nochmal Punkte, bei denen ihr denkt, ah, interessant, das habe ich also mal gesagt.
15. Februar 2022.
Es ist jetzt einfach tatsächlich eine Phase, die wahrscheinlich noch viel schlimmer werden könnte als das, was wir bis jetzt hatten. Aber es war schon schlimm. Es war schlimm, es ist schlimm und es könnte auch schlimmer werden.
Das macht mir natürlich Angst. Und das ist mein Appell vielleicht an Menschen, die Kunst konsumieren, wahrnehmen, reflektieren, dass sie ihren Blick jetzt aus Deutschland, USA, England ein bisschen wegnehmen, auch im popmusikalischen Bereich, und schauen, was gibt es denn in den anderen Ländern.
3. März 2022.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich in einer Parallelwelt lebe, ein bisschen, obwohl ich hier, genau, hier in Berlin nach wie vor sitze. Es ist die Nachrichten, die mich jede Minute erreichen, sind so grausam, dass ich kaum was anderes wahrnehmen kann.
Also mich drängt im Moment eigentlich wenig, jetzt kulturell tätig zu werden in diesem Moment, weil ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen unter Schock und muss eher schauen, denk da eher an andere Sachen als an die Kunst. Also es ist wirklich so, mich lähmt das total.
26. Februar 2023.
Also ich glaube, die Kultur spielt auf jeden Fall im Moment eine ganz große Rolle in der Ukraine, weil dieser Krieg ist zum Teil ein Krieg gegen die ukrainische Kultur. Das ist ganz, ganz klar. Es werden die Bibliotheken vernichtet, die Bücher, es werden Museen vernichtet oder ausgeraubt. Und ich muss sagen, dass in Kharkiv, ich meine, unter vielen Beobachtungen, ich habe auch festgestellt, dass ich noch nie so viele Menschen in einem Buchladen gesehen habe, zum Beispiel.
Ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute, die sich vielleicht so ein bisschen, die jetzt gar nicht unbedingt wirklich selber so links sind, sich aber in diesem Milieu verorten, dass mir eher auffällt, dass Leute sich wenig äußern, weil dieses Thema dann doch unbequem ist.
Das waren Ausschnitte aus drei Gesprächen mit Jan Müller und Juri Gurschi vor dem Beginn des Krieges. Ich weiß, Juri, ich sage immer vor dem Beginn des Krieges, und wir haben natürlich schon festgestellt, dass dieser Krieg schon seit 2014 läuft, aber nach dem Beginn dieses Angriffskrieges und kurz danach und dann nochmal ein Jahr später, und neben den emotionalen Momenten, die man hört, wie sich noch am Anfang so eine andere Stimmung hergestellt hat im Gespräch und dann natürlich kurz nach Kriegsausbruch ganz anders, ist es auch natürlich interessant, was ihr so jeweils gesagt habt, auf welcher Seite die Kulturschaffenden stehen müssten. Also du hast beschrieben, Jan, dass es eigentlich dich eher gelähmt hat. Und später hast du dann nochmal, Juri, gesagt, dass es total wichtig ist, dass Leute etwas tun. Und da dachte ich nochmal im großen Zusammenhang jetzt nochmal später, welche Perspektive habt ihr denn darauf? Also so von dem, vielleicht fange ich bei dir an, Jan, mit diesem Gefühl, ich habe gerade, mich drängt gar nicht, irgendwas was auszudrücken. Jetzt ist aber wieder so viel Zeit vergangen. Hat sich das geändert? Also man muss es ja vielleicht auch dann in dem Fall gar nicht mal nur auf die Ukraine beziehen, sondern insgesamt, was ist im Laufe der letzten beiden Jahre passiert und was hat es auch damit zu tun mit der Frage, wie steht man als Künstler immer so am Rande der Konfliktherde natürlich dazu?
Ich finde, das sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, äußert man sich? Wie äußert man sich? Man kann jetzt hier nicht, finde ich, den 7. Oktober und die Überfälle der Hamas verschweigen, weil da wurde es ganz eklatant deutlich, was schon beim Überfall auf die Ukraine deutlich war, nämlich dass Leute sich, Leute aus der Kunst- und Kulturszene, sich nicht äußern zu Sachen, aus, ich glaube, beim Ukraine-Krieg war es oft aus so einer Verunsicherung, weil viele, viele Automatismen, die man in sich hat, Militär ist schlecht, Rüstung ist schlecht, überdacht werden müssten. Und beim Fall Israel, Hamas, war es dann für mich nochmal viel krasser, weil ich mich dann gefragt habe, warum ist ja hier dieses Schweigen, diese Wand des Schweigens, die ja dann auch umgeschlagen ist bei Teilen dieser Menschen in ziemlich offenen Antisemitismus. Und das ist die eine Frage, finde ich. Wann wann äußert man sich als Künstlerin, als Künstler zu politischen Dingen? Und das muss man immer wieder neu abwägen. Und wir haben das als Band zum Beispiel in beiden Fällen getan, zur Ukraine und auch zu Israel. Und aber was unsere Kunst betrifft, ist das nochmal was ganz anderes. Ich würde dann später vielleicht darauf zurückkommen, weil mir sind nämlich zwei sehr negative Beispiele aufgefallen von Menschen, die versucht haben, sich im, für mich sehr negative Beispiele, die versucht haben, sich zum Ukraine-Konflikt in ihrer Kunst direkt zu äußern. Und für uns funktioniert das irgendwie anders. Das schwingt natürlich alles mit, die ganze Stimmung, in der man sich befindet, das ganze Umfeld, was jetzt ist, diese, ja, bedrohliche Zeit, in der wir leben, also auch für uns bedrohlich, wo wir das Glück haben, nicht direkt im Krieg leben zu müssen. Und aber da jetzt aktivistisch tätig zu werden in unserer Kunst, das ist, glaube ich, wäre eine sehr große Aufgabe.
Was in der Kunst ausdrücken oder sich als Künstler, Künstlerin positionieren, wie würdest du das, Juri, mit Blick auf die letzten beiden Jahre sehen? Also in dem Fall muss ich dich ja fast fragen, wie du siehst du das, also für dich selber natürlich, wir kommen gleich auch auf ein Projekt, an dem du teilhattest, aber auch vielleicht mit dem, was du so um dich rum bemerkt hast.
Ich kann Jan nur zustimmen, in dem, also ich glaube, das ist immer individuell und man kann natürlich und muss auf keinen Fall KünstlerInnen dazu zwingen, sich zu positionieren oder die aktuellen Ereignisse in den Songs zu verarbeiten. Und ich glaube, dass es eigentlich bei vielen, auch vor allem bei den ukrainischen KünstlerInnen, die sich, es ist immer eine bewusste Wahl, ob man über heute spricht oder nicht, aber es ist absolut klar von der Stimmung und aus dem Kontext, in welcher Zeit das entstanden ist. Und wenn der Künstler sich dafür entscheidet, über bestimmte Themen zu schweigen, kann ich das nur respektieren. Bloß irgendwie, da kann ich wieder nur zustimmen, in der deutschen Szenen in den letzten zwei Jahren hätte ich mir tatsächlich mehr Reaktionen gewünscht, direkt oder indirekt. Ich habe da echt nur ganz wenig mitbekommen, leider.
Jetzt habt ihr so ein großes Thema aufgemacht. Das machen wir, ich habe mir auch gleich hier aufgeschrieben, negative Beispiele Jan erinnern, da nochmal irgendwie drauf einzugehen. Und wir biegen trotzdem aber nochmal, weil wir ja eben wirklich konkret auch über die Ukraine sprechen, kurz nochmal dorthin ab und zwar so richtig dorthin nach Lviv. Wir haben noch einen Gast, den wir ein paar Minuten lang auch befragen können und zwar aus dem Grund, dass er dort ist, aber auch aus dem Grund, weil er nämlich mit dir, Juri, an einem Projekt eben gearbeitet hat. Das trifft zu den weiteren Teil dieser Frage, was kann man denn machen und was bringt denn was und wie sind die Reaktionen, auch wenn von außerhalb Menschen plötzlich mit Musik, mit anderen, die auf den Krieg reagieren und zumindest auf ihre Art und Weise Aufmerksamkeit schaffen. Ukrainian Songs of Love and Hate heißt das Projekt und davon kannst du jetzt erzählen und gerne dann auch unseren Gast begrüßen.
Mir war ganz wichtig, ich finde es nach wie vor wichtig, ukrainische Stimmen zu hören, zuzuhören und in meinem Fall vielleicht sie zu verstärken. Und Ukrainian Songs of Love and Hate ist ein Album, was im Oktober 22 rausgekommen ist. Das fühlt sich an, als ob es schon irgendwie Jahre danach vergangen sind. Und es war die Vertonung von den Texten ukrainischer DichterInnen. Zwei von drei von denen wohnten in der Ukraine, also wohnen da immer noch. Und die Irena Karpa, Autorin und Sängerin, ist eine Ukrainerin, die in Paris lebt. Und zu viert haben wir dieses Album relativ schnell geschrieben und produziert. Und Grigori Semenchuk aus Lviv, mit dem wir hoffentlich gleich sprechen werden, war dabei. Er ist ein Dichter, ein Musiker, ein Rapper und ein Aktivist. Und ich finde ihn großartig und freue mich sehr, falls wir ihn jetzt tatsächlich hören könnten.
Hallo.
Привіт. Привіт, ты чуешь меня?
Привіт, чую.
Let's switch to English at that point, because I just made sure we hear each other.
Yes, it's my name is Christine. Hello. And we have another person here. It's Jan.
Hello.
Hello, Jan. Hello, Christine. Nice to hear you.
Nice to hear you. How are you? And how is everything in Lviv for you right now?
During the last weeks, it's quite calm. No any missile attacks, so everything is good, thank you. At least good as it can be during whole situation in country. So
We try to find out, even in a war situation, how powerful or helpful cultural projects, especially maybe from abroad, could be for the people. What would you say?
First of all, I think the culture for us now, it's a sign of the normal living, because what's our enemies, Russian enemies, one of their main objectives is ruin our normal living, and the culture is a part of this normal living. So at that point, culture helped a lot people to rethink, to relax, to have a feeling that the normal life is still going on. Culture now in Ukraine, it's also a big instrument of crowdfunding for our soldiers, for our army, and all new things which appeared in the cultural scene. They somehow try to collect money for the different needs which our soldiers have now in the front line. And in the same time, the culture support from abroad is also something which are giving us hope that we are not forgotten, that the people still thinking about us. And I am thankful for all culture initiatives which support in Ukraine abroad. Unfortunately, I see that during last year, the amount of these projects a little bit decreased. So I hope that the cultural players and the artists, they will feel the moment that we are still need some support, still need some advocacy, because culture, it's also a big instrument of advocacy of Ukrainian support abroad. I was very moved last week when I received a video somewhere on Instagram from my German friends, where the different songwriters sang a song of Ukrainian band Okean Elze, a song called Obimi.
Коли настане день, закінчиться війна, там захопив себе. Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми.
Так лахідно і не пускай.
Обійми мене, обійми мене, обійми.
Обійми, which mean hug me, and that was very moving, because when you see that that even the people who are not facing the war directly, they still thinking about us, they remember about anniversary of this full-scale invasion, and for us it's giving some hope about the future, that the Ukraine is a country which can be a part of the whole civilized world and the European Union too.
But Yuri, how's this for you? I was wondering, is it like in Germany, all the people should do more for the Ukraine, but at the same time you can see why their mindset is maybe different?
I think it's kind of similar to one of the, well, I mean, raising funds for Ukrainian army, and not only for many different initiatives, because Ukraine does need money now. This is, I mean, as simple as that. But also that I think it's constantly reminding of people to the citizens of Germany that it's the worst, unfortunately, still going on, and it's brutal, and it's something that, I mean, I think this is something that some people don't realize how close it actually is, and not just that, it's also that we are next. So if Ukraine falls, Europe is next. Europe could be under attack anytime, and this might be terrible.
Yeah, I also understand that the people in European countries and in Germany, they have the totally another mindset, because they are not facing the war directly. And I understand that for many people, it's maybe some direct line to cross to support the military needs, but in the same time Ukraine also have many different needs, and we have a lot of internally displaced persons, we have a problem with the economics, and etc. So that for me it's a question that everybody must understand, not just in Ukraine, but in whole world and in European world, that it's not any possibility to return to our past, you know, and modern times and contemporary situation giving us understanding that all the conflicts, and we are near the edge of the global conflict. So everybody must be united, everybody must stay against this evil, this totalitarian thinking and totalitarian regimes. And if we want to fight for the European values and the democracy, we need to be together.
I heard that you worked with refugees from the eastern Ukraine, with children. What would you say can help against the trauma of this young generation?
Yes, I involved in the project called Art Therapy Force. It's a project of NGO from Kharkiv, which actually now based in Lviv. And this project started last year, and we start to organize the, as we call it, art retreat camps for the kids from the eastern regions. And our experience said that the art retreats are helping a lot to kids to express themselves, express their feelings, rework their trauma. And I need to say, actually, what I noticed during the work with the kids, that the kids who are still living even in the territories which are ongoing fights and many, many problems, they still have some hope, still have some feeling that everything will be fine, maybe even more than the kids who are internally displaced from the different cities, for example, like Bakhmut or Avdiivka, because these kids who are internally displaced, they understand that their home already not exist, and they never will back to their home, to their friends, to their normal living. So our project is a kind of possibility for them to be in totally another climate, to be relaxed, to be inspired by the art, to feel that they are still, even they are living in a very tragic moment, they are still have possibility to express themselves, to feel that they have friends, that they have people who care about them.
Thank you very much.
Thank you. Thank Yuri, and thank you, Jan, for the also for this podcast and your invitation. And it's also very necessary to all time remind the people that about our situation and what we're facing every day.
Дякуємо, дорогенький. На зв'язку.
Папа.
All the best. Goodbye.
Bye-bye.
Bye-bye.
Tschüss.
Ukrainian Songs of Love and Hate, kann ich ja nochmal sagen an dieser Stelle. Vielleicht hören wir jetzt auch mal einen ganz kurzen Ausschnitt, bevor wir hier weitersprechen.
Ich würde vorschlagen, dass wir in diesem Song Never Again reinhören. Es ist eigentlich zum Teil eine Vertonung eines Gedichtes aus dem Jahr 1941 von einem der großen Klassiker der ukrainischen Literatur und Poesie, Mykola Bajan, einer der ganz wenigen, die die 30er Jahre überlebt hat. Und es ist ein Gedicht, was er am Anfang des sogenannten damals großen Vaterländischen Krieges geschrieben hat. Und es ging darum, dass Ukraine nie zum Opfer der faschistischen Henker werden kann. Und ich weiß, dass ich ein Jahr davor auf einem anderen Album gearbeitet habe, wo ganz viele Texte aus den 20er Jahren, also von den Autoren der 20er Jahren vertont wurden. Und unter anderem habe ich mir diese Aufnahme, wie Bajan dieses Gedicht vorliest, angehört und dachte, oh, es ist extrem pathetisch, dieser Text. Und ein Jahr später, der klang dermaßen aktuell, und ich meine, dieses Pathos klang dann absolut angebracht und irgendwie, also mit heutiger Dimension, das war absolut kompatibel. Und dieser Song hat dann auch, glaube ich, eine Strophe von Hrihori, die er dazu geschrieben hat, und die Stimmen von all den TeilnehmerInnen des Projektes und auch von Serhii Zhadan, einem ganz wichtigen Autor aus Kharkiv.
Never, ніколи, never,
нас клятва єдина,
Sweet Home Україна,
єдиний в нас клич і порив,
Ukraine will leave,
ніколи, ніколи не буде Україна рабою фашистських катів.
This is the voice of Mykola Bajan. He wrote this poem 1941. What it basically says is a well-known truth. All fascists about to lose.
Ми сталью з гармати, свинцем з карабіна, розтрощимо вщент ворогів. Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів. Ніколи,
ніколи.
Das war jetzt natürlich nur ein Ausschnitt aus einem Titel von Ukrainian Songs of Love and Hate. Das kann man sich natürlich auch nochmal in aller Gänze anhören. Ich fand übrigens in dem Gespräch mit Grigori von außen gut zu hören, dass zum Beispiel auch diese Compilation quasi von deutschen Sängern und Songschreiberinnen von dem OBMI-Titel, dass es angekommen ist und als gut angekommen ist. Weil ich glaube, es gibt manchmal so eine bisschen zynische Haltung, vielleicht in der, wenn man entfernt ist von einer Kriegssituation, dass man denkt, ach ja, ist es nicht zu pathetisch? Ich weiß gar nicht, Jan, kannst du auch gerne was dazu sagen? Also das ist vielleicht auch, ich bin ja keine Musikerin, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch mit manchen Projekten schwer tut, weil man eben entweder nicht weiß, was man genau da ausdrücken will, oder man das Gefühl hat, das ist vielleicht nicht passend oder man ist da nicht ganz nah dran. Aber anscheinend, haben wir jetzt ja zumindest nochmal gehört, hilft das tatsächlich, und es wird ganz anders wahrgenommen, als man vielleicht selbstkritisch überlegt, ob das jetzt gerade das Ding ist, was man tun müsste.
Ich würde sagen, diese Bewertungen stehen uns überhaupt nicht zu. Mm. Wo wir nicht in diesen Krieg involviert sind. Und ich fand das sehr schön, wie du, Juri, das gerade gesagt hast, wie sich so eine Empfindung auch eines Songs wandeln kann, wenn sich die Situation eben verändert. Und ich habe ja eben gesagt, eingangs, ich wolle negative Beispiele bringen. Eigentlich ist das so.
Bitte.
Eigentlich ist es nicht so die feine Art, so irgendwie Kolleginnen und Kollegen zu dissen. Ich habe auch lange überlegt, so soll man darüber sprechen, aber Ich denke, es ist vielleicht schon ganz gut, weil ich mich doch wundere, wie Sachen so durchgewunken werden und wie wenig Kritik es eigentlich gibt. Okay, die Musikpresse ist sowieso ziemlich tot und wo soll man das noch erleben?
Was ist das?
Genau. Aber ja, ich, genau, zwei Beispiele. Das eine ist ein Song, der als Single erschien beim Label Staatsakt, von mir befreundeten Label, von einem Weggefährten von mir, auch Freund, von Schorsch Kamerun mit einer Schauspielerin zusammen, Anne Maika heißt die, oder Anne Maika, glaube ich. Der Titel, das Stück trägt den Titel Stopp den Krieg, Schlag die Schweine tot, und ich mag Schlag die Schweine tot, Fragezeichen. Und ich muss dazu sagen, ich mag Schorsch sehr, bin mir nicht immer politisch mit ihm einig geworden und ich würde ihn auch keinen bösen Willen oder schlechte Absichten unterstellen, aber ich zitiere mal, in dem Song werden erstmal sehr viel Waffengattungen aufgezählt, deutsche Waffengattungen, es geht eben natürlich dann um die Waffenlieferung, und aber das zitiere ich jetzt nicht, sondern anderen Teil, der dort gesungen wird. Ich rede nicht mehr mit Präsidenten, war so lang schon diplomatisch, ist mir einfach zu erratisch. Akzeptiere ja Pazifismus, muss das echt nochmal betonen, deshalb sprechen nun die Kanonen. Und in dieser ja etwas verzwirbelten Art, finde ich, wird da eine ganz üble Schuldumkehr betrieben, weil ich frage mich, sind diese Bilder schon vergessen, wie die ganzen westlichen Politiker an diesem langen Tisch da bei Putin saßen und dort gedemütigt wurden und dort eben gezeigt wurde, dass eben der Versuch der Verhandlung nicht fruchten sollte und überhaupt kein Interesse da war. Und ja, das hat mich schon sehr deprimiert. Es ist natürlich nicht bequem zu denken, ja, es ist notwendig irgendwie, sich mit militärischen Mitteln dort entgegenzustellen. Aber was wäre denn die Alternative? Und eine andere Sache, die mich eigentlich ungleich mehr noch aufgeregt hat, ist auch ein viel bekannteres Lied. Die Musik von Schorsch findet ja schon in so einer gewissen Nische statt. Eine bekannte Berliner Rap-Formation, satirische Rap-Formation, deren Namen ich jetzt gar nicht nennen will, weil wie gesagt, mit dem Dissen ist es ja immer so, das Lied heißt Frieden. Da ist viel drin, das geht nicht nur um den Ukraine-Krieg, es geht auch um die von mir eingangs schon erwähnten Attentate der Hamas und andere Sachen. Und auch da zitiere ich mal einen kleinen Part. Los, nimm meine Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets. Wir knöpfen nicht auf, wenn du feige Sau verhandelst. Fick mal nicht meinen Kopf und versuch Feinde zu verstehen. Bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und, ich will jetzt auch nicht über das Ziel hinausschießen, aber was mich dabei am meisten erstaunt, ist, wie widerspruchslos sowas doch in die Welt gesendet und millionenfach gestreamt wird. Und ich hätte eigentlich, glaube ich, auch lieber positive Beispiele aus der deutschen Popmusik gebracht zu diesem Thema, aber da ist mir zumindest so nichts untergekommen.
Mhm. Ich glaube, ungefähr vor einem Jahr, als dieses Duo von Rihori, mit dem wir gerade gesprochen haben, Landschaft ist eine ukrainisch-deutsche, kleine ukrainisch-deutsche Band von Rihori, der in diesem Fall ausnahmsweise für Musik zuständig ist und nicht für die Texte und viel mehr Texte schreibt, Ulrike Almut-Sandig, eine Berliner Autorin, Dichterin, und sie haben einen Song aus Ukrainian Songs of Love and Hate ins Deutsche, also sie hat es übersetzt und Rihori hat das Original remixed, und als ich das mir angehört habe, fiel mir ein, das ist eigentlich der erste Song, den ich jetzt wahrgenommen habe zu diesem Thema, und das hat mich damals sehr bitter überrascht, weil ich habe keinen zweiten gehört. So. Mhm. Und ich glaube, ich habe darüber auch geschrieben in meiner Kolumne im Tagesspiegel, und darauf bekam ein paar YouTube-Links, aber auch nicht mehr als zwei von irgendwelchen obskuren SongschreiberInnen, die in ihren Küchen mit Gitarre was gesungen haben.
Ich überlege die ganze Zeit, woran das liegt. Also diese beiden Beispiele kannte ich nicht, Jan, die du mitgebracht hast.
Ich auch nicht.
Und die hörten sich so, wie du sie geschildert hast, wirklich an, als wäre das so ein vertontes, also ein vertonter Twitter-Diskurs. Also als würde man quasi dann gibt's in den Songs wieder eben auch ziemlich rausgepolterte Position. Da weiß ich halt auch nicht ganz genau, woher da sozusagen der Antrieb kommt oder was dann die Idee war. Und vielleicht ist es ja auch so, dass die deutsche Popkultur im Speziellen eben grundsätzlich nicht so wahnsinnig politisch oder so wahnsinnig engagiert auftreten muss, weil sie gefördert ist in weiten Teilen, weil sie nicht irgendwie so eine Bedeutung hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gerade breche mir hier eins zusammen, deswegen muss Jan sagen, wie es wirklich ist.
Naja, da ich ja nun selber in einer Band spiele, würde ich sagen, es ist für mich wäre es auch erstmal eine Frage des Respekts, weil ich denke, so Position zu beziehen ist eine Sache, aber wenn wir das jetzt in unserer Kunst tun würden, dann müsste es entweder einen guten Anlass geben, vielleicht. Weiß ich nicht. Haben wir ein künstlerisches Projekt zusammen mit jemandem, der da betroffen ist, der da Bescheid weiß?
Also aber Schweigen aus Respekt.
Ich würde so sagen, Schweigen, wir haben ja nicht geschwiegen zum Krieg. Ja. Wir haben es nicht in unsere Musik direkt mit einbezogen. Wir machen gerade ein neues Album und ich glaube, so die ganze Stimmung, in der wir gerade leben, die wird sich natürlich fließt natürlich in das ein, was wir jetzt tun. Aber es jetzt ein Statement zu machen, ist, ich würde mir das nicht anmaßen. Und ich glaube, deshalb kommen auch diese negativen Beispiele, weil diese Menschen, die sich das anmaßen, die schätzen vielleicht ihr eigenes Verstehen ein bisschen zu hoch an.
Aber sie thematisieren es, wenn auch streitbar. Ich weiß nicht, Juri, wäre das das Gegenargument, dass man sagen würde, da muss man über diese Texte streiten, aber man muss sagen, die saßen alle irgendwo und dachten, okay, wir müssen jetzt was vertonen. Also weil jetzt gerade die Frage ist, Schweigen, was richtig machen, Respekt haben, sie das nicht thematisieren, doch thematisieren und dann aber natürlich auch völlig daneben liegen. Was ist denn jetzt richtig?
Sehr delikate Frage. Ich glaube, auf jeden Fall, was ich toll fände und was Grigori auch schon mal erwähnt hat, ist, also mit Musik vielleicht Spenden sammeln oder Aktivismus für die Ukraine, für die Opfer. Also vielleicht nicht auf direkte Weise. Also es muss keiner jetzt also in Form eines Songs erfolgen. Aber ich glaube, da kann man eigentlich vor allem können die kreativen Menschen sich was einfallen lassen. Und ich kenne viele gute Beispiele und ich kriege auch, also ich war sehr überrascht neulich, als eine Aktivistin aus Bamberg mich angerufen hat mit der, also kurz erzählt, sie hat eine relativ bekannte deutsche Band erwähnt, die gerade auf dem Weg nach Kiew war mit einem Notarztwagen und das war, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass sie das gemacht haben, wo sie praktisch das aus Spenden gekauft haben und selbst nach Kiew gebracht haben.
Das waren die Sportfreunde Stiller,
genau.
Und muss man ihnen hoch anrechnen,
finde ich. Ich habe nirgendwo davon sonst gehört. Das fand ich großartig. Und sie meinte, die waren nicht die Einzigen, aber ich glaube nicht, dass wir auch weiter gesprochen haben. Deswegen, also irgendwann hoffe ich, das hier rauszufinden, wer das war. Und also nur großes Respekt und Sportfreunde Stiller an dieser Stelle dafür.
Ich muss noch eine Nachfrage zu diesem Respekt, zu der Respektposition stellen an dich, Jan, oder an euch beide eigentlich, weil ich kann das nämlich total nachvollziehen, also dass Respekt vielleicht auch so eine Zurückhaltung ist mit eben aus Sorge vor Unwissenheit oder man hat die Gesamtsituation nicht im Blick oder man ist eben nicht genau da. Ist es auch nicht normal, dass man sich wahrscheinlich eher, wenn dann, wie du es gerade auch gesagt hast, Juri, darüber einmischt, indem man zum Beispiel Spenden sammelt oder so, dass man sich nicht äußert, weil man natürlich immer sich entweder anmaßend fühlt oder übergriffig oder unpräzise.
Mir fällt dazu noch eine Sache ein. Mir ist in den letzten Jahren eigentlich aufgefallen, dass das Aktivismus so schon stark vertreten ist in der Popkultur, also gerade in so einer gewissen Ecke, in der ich mich auch bewege. Und das ich auch oft glaubte, ist das jetzt wirklich hier eine Überzeugung oder ist das so ein neues Marketing-Segment, was irgendwie kommt ja super an? Und das dann doch auffällig war, wenn die Themen dann schwieriger werden, unbequemer werden, dann geht das eben zurück. Und ich finde, das passt dann oft nicht zusammen, dass Leute einerseits zu gewissen Themen sehr laut sind und dann bei anderen irgendwie gar nichts mehr sagen. Und manchmal muss man eben was sagen. Bei uns, um das nur nochmal zu sagen, weil es dann schon auch in unsere Kunst direkt mit einfließt. Wir waren dann ja auf Touren, nachdem unser Album Nie wieder Krieg rausgekommen ist und der Krieg sich dann eben verschärfte mit diesem Angriff. Und da war es dann schon so, dass wir haben begonnen mit dem Titelsong des Albums Nie wieder Krieg und Dirk hat bei jedem Konzert ein Statement gebracht dazu eben, wie unsere Einschätzung ist zu diesem Krieg. Und das ist dann natürlich aber unbequem, weil man weiß jetzt nicht in manchen Bundesländern, wie man, wenn man da spielt, wie denn, ob das jetzt wirklich das ganze Publikum diese Sicht von uns da teilt. Und ich glaube, davor haben einfach sehr viele Leute Schiss, Teile ihrer Fanbase zu verlieren. Man merkt das halt, man hat das schon beim Thema Corona gemerkt, wie zögerlich Leute waren, wenn es... Da gab es eine Impfkampagne zum Beispiel, wo man wahnsinnig viel Hass abbekommen hat von dieser Querdenker-Fraktion, wenn man die unterstützt hat. Dann gibt es eben den Ukraine-Krieg, da gibt es eben auch viele Leute, die das in Deutschland eben leider ganz anders sehen als wir jetzt hier an diesem Tisch. Und, und ich muss nochmal sagen, und gekrönt von dem Terror der Hamas, wo sich wirklich kaum jemand mehr traut, was zu sagen, ja. Weil ja diese Szene, die da aktivistisch ist, einen ja auch sofort als rechts abstempelt. Da haben gerade Bands, fälschlicherweise natürlich, und da haben gerade Bands, die sich im linken Lager verorten, wie wir, große Angst vor. Und es gab, das konnte man an einer Hand abzählen, wer sich da geäußert hat nach dem 7. Oktober. Das waren die Antilopen-Gang, das war ehrenwerterweise Sophie Hunger, dann wird es auch schon dünner. Wir haben was gesagt, weil eben diese Menschen auch so sehr aggressiv sind. Und das macht mir allgemein Angst. Und da, finde ich, gehört, da wächst dann auch alles wieder zusammen, wie in den sozialen Medien Sachen auf eine sehr unschöne Art verhandelt werden. Und so ist das für mich zu erklären.
Mir fällt ein, als ich bin damals am 8. Oktober nach Ukraine gereist, weil ich eine Tour mit dem letzten Album, also Mini-Tour hatte, und ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht von den Reaktionen von allen meinen Musikerkollegen und Kolleginnen und Freunden und Menschen, die mich gar nicht kannten, aber wussten, dass ich jüdisch bin, und jeder fühlte sich irgendwie, also jede wollte was sagen, und das fand ich so super. Und die meinten auch, hey, bei uns ist gerade der sicherste Ort für die Juden, also sag deinen Freunden und deine Familie, es ist Israel, die können jederzeit kommen. Das kam so in Kharkiv und Odessa, und ich dachte, danke.
Ja. Das ist echt, ich habe nur gerade nochmal gedacht, mir fiel bei den Beispielen, wer sich wann wie positioniert und wer wann wie auch Angst hat, nicht zu wissen, auf welches Publikum trifft man, fiel mir nur gerade natürlich Helene Fischer ein auf dem Stern-Titel im Kampf gegen Rechtsextremismus sozusagen, wo ja auch viel gesagt wurde, dass sie das macht, ist tatsächlich mutig, weil ganz sicherlich, man vermutet, ich meine, es ist ja alles so klischeebeladen und vorurteilsbehaftet, aber dass sie wirklich dafür zahlen wird sozusagen, dass sie sich so positioniert und so. Also,
gut, aber ob es jetzt 30 oder 25 Millionen Leute hören ihre Musik, kann ja auch egal sein.
Oder? Ja, das stimmt. Ja, okay, aber da müsste man überlegen, welche Kriterien, ab wann ist es denn jetzt für wann wen schlimm, also so, ne? Aber du hast ja auch gesagt, dass es auch einen Teil gibt, oder du hast es so formuliert, dass man Angst hat davor zu gucken, weil man nicht genau weiß, wie das Publikum reagiert und damit ja auch die Fans und damit eigentlich die gesamte Existenzgrundlage. Das ist doch schon total verrückt. Also es ist so wie naiv, das so nochmal festzustellen, und es hat bestimmt mit dieser ganzen Diskursveränderung zu tun, aber.
Aber wann, wenn nicht jetzt, sollte man diese Angst überwinden, ja, genau. Als Künstlerin, als Künstler, und das,
ja.
Das das finde ich schon wichtig, mal festzustellen.
Ich finde wichtig, nochmal an der Stelle wirklich festzustellen, dass wir zumindest in diesem vierten Gespräch, ich finde, deutlicher als in den anderen Gesprächen nochmal gehört haben, und also von euch, aber auch von unserem Gast Grigori, dass das eben das nicht egal ist, ob man ein Coveralbum macht oder ob man sich auch in der Kulturwelt positioniert. Und deshalb wussten wir schon immer, natürlich, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass das nochmal hier auch rausgekommen ist, weil das, glaube ich, sonst oftmals so eine lazy Haltung auch geben kann. Es ist eh so viel los auf der Welt. Also das ist tatsächlich ja eine schwierige Frage, weil man, glaube ich, auch nicht immer nur sagen kann, ja, dann ist es auch total blöd von den Medien, dass sie sich dann nicht um alles gleichwertig kümmern. So funktionieren Menschen nicht und Medien nicht. Aber hast du da ein gutes Gefühl mit dieser Jahrestag-Anhäufung von Anfragen und Dingen, weil immerhin auch Jahrestage fallen immer mal gerne dann hinten runter? Oder ist es eher zynisch?
Ich bin auch ein Zyniker, aber auch Pragmatiker. Und ich kenne auch andere Beispiele. Ich muss sagen, ich schreibe heute noch nach unserem Gespräch meine Kolumne fertig über ein ganz tolles Gespräch, das ich vor ein paar Tagen hatte mit einem Podcast mache, mit einem Kollegen, der einen Podcast Clicker Club macht, der seit 2 Jahren sich ausschließlich mit ukrainischer Musik beschäftigt, und das heißt monatlich 2 bis 3 Stunden Mixes von ukrainischer Underground-Musik. Und neulich gab es eine Compilation mit 50 Tracks. Das ist auch, also ich musste so lachen, da saß ein eigentlich mein Nachbar, was ich nicht wusste, der quasi um die Ecke von mir wohnte, der noch nie in der Ukraine war, wahrscheinlich auch kein Ukrainisch spricht, der die Bandnamen erwähnte, also von den Bands, die ich mit 15 gesehen habe, die mich sehr beeinflusst haben, aber das ist wirklich so tiefste Ecke des ukrainischen Undergrounds und auch neuen Namen, die ich nicht mal kenne. Und solcher Enthusiasmus für Musik und Kultur, und der sammelt, also mit Compilation Erlösen sammelt er jetzt auch für Musicians Defend Ukraine. Und das ist fantastisch. Und diese Geschichte mit Obime, und ich glaube, es gab auch mehr, und das finde ich sehr gut. Das mit Jahrestagen, naja, ich glaube, das funktioniert leider so auch in den Medien. Und ich weiß nur, ich kann nur sagen, was für mich sich richtig anfühlt. Ich kann, wie gesagt, das ist auch, weiß ich, die ganze Zeit denke ich auch drüber nach. Ich kann niemandem, ich würde nicht sagen, der Künstler muss oder, also jeder muss, auf keinen Fall. Und ich glaube, in einem der früheren Gespräche hast du das, Jan, hast du darüber laut nachgedacht und meintest auch, dass, also ungerne politisch, und das kann ich absolut verstehen, aber es gibt tatsächlich Momente, glaube ich, die das gar nicht geht. Und wenn man auch, also da kann ich nur zustimmen, dass, also es gibt, also keiner muss, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn von diesen allen da mehr Stimmen kommen würden, sage ich mal so. Fände ich gut.
Habt ihr gerade nicht an einem neuen Album gearbeitet, Jan?
Ja.
Möchtest du
das in den Augen? Da kann ich noch nichts zu sagen. Nee, ich ungern politisch, ist schön gesagt. Ich finde es eigentlich gut, wenn man als Künstler diese Haltung erstmal in sich trägt, finde ich, ist mir sympathischer zu sagen, ich bin ungern politisch als die Fraktion, die sagt, ich weiß, wie die Welt laufen müsste und dann irgendwelche Parolen in die Songs presst. Aber ich gebe dir recht, es gibt Momente, wo man in welcher Form auch immer politisch sich bekennen muss. Und ja, ich sage jetzt auch mal ganz selbstbewusst, eigentlich haben wir uns da als Band nie wirklich aus der Verantwortung gestohlen.
Dankeschön, Jan Müller. Dankeschön, Juri Gurschi, dass ihr zum vierten Mal hier bei Lakonisch Elegant wart. Und was soll ich sagen am Schluss? Soll ich sagen, bis zum nächsten Mal? Oder was für eine Verabschiedungsfloskel wünscht ihr euch, die aber von Herzen kommen wird?
Ich fände das nächste Mal toll und hoffentlich nicht beim nächsten Jahrestag, sondern zu einem vielleicht schöneren Anlass.
Genau, das wäre schön.
Das kann ich nur unterschreiben.
Danke euch beiden. Bis bald und danke euch, lakonische Hörerinnen und Hörer. Das war eine außergewöhnliche, außer der Reihe Folge. Und sonst erscheinen wir immer am Donnerstag jede Woche. Lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast. Bis bald. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.